Nun sind Kontrollen sinnvoll und ich habe das Glück, dass ich die Kontra-Führung übernehmen darf, und zwar deswegen, weil ich wirklich auch Kontra bin. Jeder, der mich kennt, weiß das, dass man Dinge nicht verkomplizieren soll, die einfach sind. Und so möchte ich mit Ihnen das ein bisschen beleuchten. Ich werde auch wirklich in die Tiefe gehen. Eben hat schon jemand gefragt, wie das tatsächlich ist, ob die Firmen nicht im Geheimen irgendwelche Daten haben. Wir werden das miteinander besprechen. Um welche Substanzen geht es? Es sind im Moment drei Substanzen zugelassen, eine vierte gerade in der Zulassung. Es werden noch weitere Antikoagulantien kommen. Zugelassen sind das Dabigatran mit dem Handelsnamen Pradaxa, Rivaroxaban mit dem Namen Xarelto, Abixaban mit dem Namen Eliquis und Edoxaban, das wird den Namen Lixiana haben. Es gibt dort eine positive Empfehlung der Europäischen Zulassungsbehörde. Nun, Sie kennen die Medikamente. Ich denke, ich brauche sie jetzt nicht, Gott weiß, wie im Detail vorzustellen. Sie wissen, dass sie oral verfügbar sind, dass sie schnell wirken, dass sie einen vorhersagbaren Response haben, dass es relativ wenig Medikamentenwechselwirkungen gibt, dass Routinediagnostik nicht vorgesehen ist. Die Messbarkeit und der Nutzen, das ist ja das, worauf wir ein bisschen eingehen werden. Sie machen relativ ne wenig Nebenwirkungen bis auf die Blutungsneigung. Ein Antidot habe ich eben auch schon im Auditorium gehört, die Frage danach, werden wir demnächst fürs Dabigatran haben, ob wir es brauchen oder nicht, sei dahingestellt. Und die Kosten, muss man ehrlich sagen, sind immer weniger ein Thema. Wie wirken sie? Es sind sogenannte direkte orale Antikoagulantien, deswegen das D für direkt, das Oral für oral. Rivaroxaban, Abixaban, Edoxaban sind Faktor 10a-Inhibitoren. Es sind kleine chemisch hergestellte Moleküle, die direkt an den Faktor 10a binden und diesen blockieren. Dabigatran in dem Spiel ist der einzige Thrombininhibitor, der direkt am Faktor 2, am Thrombin ansetzt. Und Sie sehen schon anhand dieser Gerinnungskaskade, die ein bisschen anders ausschaut, ein bisschen moderner ausschaut als das, was Sie so früher noch von früher kennen, dass es im Endeffekt eine Art Kreislauf ist. Und egal, wo ich an dem Kreislauf ansetze, das, worum es geht, ist letztlich die Bildung von Fibrin zu hemmen. Wenn wir uns mit dieser Frage, sind Gerinnungskontrollen sinnvoll, beschäftigen, dann muss man einfach einmal kurz in die Pharmakologie, in die Pharmakodynamik und Pharmakokinetik dieser Substanzen eindringen. Nun, die vier Substanzen sozusagen werden entweder einmal täglich oder zweimal täglich verabreicht. Das hat Gründe, die aus den Phase-2-Studien stammen. Manche Firmen haben eher hochgepokert, haben gesagt, einmal täglich sozusagen ist besser für die Einnahme, Compliance der Patienten. Manche haben gesagt, wir wollen lieber auf Nummer sicher gehen, zweimal täglich gemacht. Also es hat gar nicht so pharmakologische Hintergründe, sondern es war eher eigentlich die Philosophie, sozusagen zu setzen darauf, brauchen wir nur einmal oder zweimal täglich. Viele dieser Substanzen, sozusagen, wenn man sie einnimmt, wirken extrem rasch. Sie sehen das beim Dabigatran, nach 0,5 bis 2 Stunden haben Sie schon die maximale Wirkung da. Das geht schneller als bei einem subkutanen Heparin. Und analog die Faktor 10a-Inhibitoren ist es ähnlich. Die Halbwertszeit dieser Substanzen ist im Mittel ungefähr 10 Stunden, ein bisschen unterschiedlich, aber es besteht eine sehr hohe Variabilität. Sie können beim Pradaxa zum Beispiel bei einem Gesunden manchmal auch 22 Stunden Halbwertszeit messen. Und Sie sehen auch, dass die Substanzen teils über die Niere ausgeschieden werden, teils über den Stuhl ausgeschieden werden. Dabigatran ist die Substanz, die am ehesten bei Niereninsuffizienz kumuliert und daher, weil sie am meisten über die Niere ausgeschieden wird. Welche Gründe gibt es nun, dass wir sagen, einen Labortest, den sollten wir in die Klinik einführen, um das Medikament zu überprüfen? Das ist erstens, wenn es eine starke dosisabhängige Wirksamkeit gibt. Das heißt, je mehr Dosis ich gebe, habe ich eine höhere Wirkung. Eine geringe therapeutische Breite, das Auftreten relativ schnell von Nebenwirkungen, ist analog etwas, was wir sozusagen als einen Grund sehen würden dafür, dass man Labortest macht. Vielleicht auch eine hohe Intersubject-Variabilität. Der Begriff bedeutet, dass wenn ein Mensch das Medikament nimmt und ein zweiter Mensch das Medikament nimmt, dass dort eine hohe Breite ist an Spiegel, an Wirkspiegel, die man dort erreicht. Ein hohes Maß an Medikamenteninteraktion wäre natürlich auch etwas, wo wir gerne einen Labortest hätten. Auch wenn Nebenwirkungen sind, würden wir eventuell das Medikament reduzieren, um weniger Nebenwirkungen zu haben. Das wäre auch ein Grund. Und natürlich Compliance, so etwas wie ein HbA1c-Test für die Blutgerinnung wäre natürlich etwas Tolles. Wenn man das jetzt ganz speziell mal auf die Doaks hinunterbricht und wir fangen einmal oben an. Ich glaube, Sie stimmen alle mit mir überein, wenn ich nachweisen kann, dass ich durch ein Labormonitoring und eine entsprechende Dosisadaption eine geringere Blutungsrate habe, das wäre für Sie, aber auch für mich natürlich, ein klarer Grund zu sagen, Monitoring macht Sinn. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine niedrigere Thromboembolierate. Dann würde ich auch sagen, also wenn wir durch Labormessen und Dosisadaption eine geringere Thromboembolierate haben, bin ich dabei. Es gibt auch diesen Sicherheitscheck, wenn sozusagen Risikomedikamente der Patient als Begleitmedikation bekommt oder Nebenwirkungen auch dort. Wenn ich das weiß, dass ich durch Labormonitoring diese Interaktion reduzieren kann, das Risiko reduzieren kann, dass Nebenwirkungen auftreten, bin ich dabei. Auch Identifikation von Patienten jetzt mit hohem Blutungsrisiko ist sozusagen etwas, wo ich auch sagen würde, nicht jeder Patient mit einem hohen Blutungsrisiko kriegt tatsächlich so eine Blutung, aber wenn ich die identifizieren kann, dann finde ich das auch gut. Und dann gibt es drei Faktoren, die sozusagen nicht zu unterschätzen sind. Das eine ist unser eigenes ärztliches Sicherheitsbedürfnis, negativ formuliert Absicherungsmedizin. Zu glauben, dass ich mit einem Labortest bessere, sicherere Medizin mache. Genauso Compliance-Check, dass ich glaube, wenn ich einmal bei dem Patienten das bestimme und ich finde dort einen Wirkspiegel, dass ich glaube, dass der Patient das Medikament auch wirklich langfristig einnimmt oder einnehmen wird. Und nicht zuletzt, hier sitzen auch Labormediziner und andere, das ist eine Einnahmequelle. Ja, wenn man sozusagen propagiert, dass Labortests sinnvoll sind, ist das auch etwas, womit ich Geld verdienen kann. Welche Evidenz ist nun notwendig und welche Evidenz reicht Ihnen hier aus? Für mich braucht es dazu klinische Studien. Ich möchte sehen, dass es klinische Studien gibt, die untersuchen, ob Laborkontrollen tatsächlich zu einer niedrigeren Blutungsrate, Thromboembolierate führen, dass ich Patienten schützen kann, die ein hohes Risiko haben an Interaktionen oder Nebenwirkungen. Ich möchte vielleicht überhaupt mal erst wissen, korreliert der Plasmaspiegel mit dem Blutungsrisiko? Das wäre ja etwas, was man überhaupt erst mal anschauen sollte. Studien möchte ich wissen, die eine Verbesserung der Compliance zeigen, indem man regelmäßig Labortests macht. Es sind keine Studien in meinen Augen erforderlich, um zu zeigen, dass unser eigenes ärztliches Gefühl mit einem Labortest eventuell ansteigt und wie gesagt auch nicht, dass es eine Einnahmequelle ist. Für die einzelnen Substanzen gibt es sehr gut beschriebene Interaktionen mit anderen Medikamenten, wo wir vorsichtig sein müssen. Das sind zum Glück bei den neuen Antikoagulantien sehr wenig Medikamente. Das ist ein Auszug aus den ESC-Guidelines. Es ist jetzt nicht zu lesen, es ist auch nicht wirklich wichtig. Es soll Ihnen nur zeigen, dass uns bei den meisten Patienten aufgrund der pharmakologischen Wechselwirkung über den sogenannten CYP3A4-Mechanismus uns sehr klar bewusst ist, welche Medikamente müssen wir vorsichtig sein und welche nicht. Wir haben Gerinnungstests. Die Routine-Gerinnungstests, jeder, der sich damit beschäftigt, wird mir jetzt zustimmen, die kann man nicht verwerten. Die bringen uns, die helfen uns nicht weiter, weil die sogenannte Wirkbeziehung zwischen der gemessenen Wert und der Konzentration des einzelnen Antikoagulants nicht gegeben ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, wenn die Thrombinzeit erhöht ist, dann liegt eine Wirkung von Dabigatran vor und ist die Thrombinzeit normal, dann ist das Dabigatran abgeklungen. Aber mehr kann man nicht sagen. Wir wissen auch, und das wird auch der Kollege Dipplinger gleich für Sie noch näher ausführen, wir wissen, dass es eine hohe Inter-Subject-Variabilität gibt. Das heißt, nochmal, wenn der einzelne Mensch das einnimmt, dann hat der eine niedrige und der andere höhere Konzentration. Das ist zum Teil bis zum Achtfachen, Konzentrationsunterschiede bis zum Achtfachen. Die Frage ist, hat das eine Bedeutung oder nicht? Das ist jetzt für das Dabigatran und das kann man analog zu anderen Substanzen machen, ein Auszug, wodurch die Dabigatranspiegel beeinflusst werden. Das fängt an von Geschlecht, Alter. Sie sehen, beim Alter unter 65 liegt die Wirkkonzentration bei 89 Nanogramm pro Milliliter, bei über 75-Jährigen aufgrund der Niereninsuffizienz meistens oder eingeschränkteren Nierenfunktion bei einem Wert, der doch beträchtlich höher ist, bei ungefähr 150. Und Sie sehen auch zum Beispiel unten bei den Patienten, die einen niedrigen CHAZ-2-Score haben, im Vergleich zu denen mit einem hohen CHAZ-2-Score, die also ein höheres Thromboembolierisiko haben, da steigt sozusagen der Spiegel an. Also wir haben viele Einflussfaktoren. Die Frage ist, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, eine Blutabnahme zu machen, um zu messen, ob ich sozusagen mit einem entsprechenden Wert die Dosis adaptieren muss bei dem Patienten. Ich habe Ihnen eben erzählt, dass es relativ schnell wirkt. Wir haben nach 0,5 bis 4 Stunden den maximalen Wert. Aber Sie sehen auch, dass das sehr schwankt. Das heißt, ich messe vielleicht nach 2 Stunden und habe noch gar nicht den maximalen Spiegel oder ich habe zu dem Zeitpunkt den Spiegel schon lange wieder überschritten. Das heißt, wir wissen gar nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Oder sollen wir im Talspiegel messen, vor der nächsten Dosis? Die Frage ist, ob die Unterschiede da so gering ist, dass ich gar nicht mehr eine gute Aussage machen kann. Das heißt, kriegen wir nicht mehr Unsicherheit anstelle Sicherheit? Wann soll Blut abgenommen werden? Wo liegt der richtige Konzentrationsbereich? In welchen Schritten soll die Dosis reduziert werden oder erhöht werden? Brauchen wir neue Tablettengrößen? Wie oft muss gemessen werden? Welche Schwankungen haben wir, wenn wir den gleichen Patienten mehrmals im Verlauf messen? Kommt es nicht zu dem, dass wir wieder mehr Dosisverwechslung haben? Ich sage dem Patienten, nehmen Sie vielleicht doch von der 75 Milligramm eine mehr. Checkt er das wirklich? Was sind die wirklichen Facts? Wir haben inzwischen weit mehr als 100.000 Patienten mit den Antikoagulantien in klinischen Studien getestet unter einer unkontrollierten Einnahme, soll heißen ohne Labormonitoring. In den Studien waren keine Blutabnahmen zur Dosismodifikation vorgesehen. Wir haben in all den Studien, ich zeige Ihnen das gleich noch ganz kurz, ein niedriges Thromboembolierisiko. Und wir haben auch ohne Laborkontrollen ein extrem niedriges Blutungsrisiko. Das bedeutet, wir haben eine hohe therapeutische Breite gleichzeitig auch. Und wir haben überhaupt eine geringe Rate an schwerwiegenden Nebenwirkungen, weil Hepatotoxizität und andere Dinge waren kaum gegeben. Das ist jetzt einfach nur die 4 Studienergebnisse, die 3 Studienergebnisse zu den klinischen Studien zum Vorhofflimmern, im Verhindern von einem ischämischen Schlaganfall oder einer systemischen arteriellen Embolie. Und man sieht, dass das Risiko für arterielle Embolien bei allen 3 Substanzen gesenkt werden konnte. Ein bisschen unterschiedlich, aber im Endeffekt von der Effektgröße bei allen sehr gleich. Die Studien sind sehr schwer miteinander zu vergleichen, weil es unterschiedliche Patienten waren. Als Beispiel in der Rocket-Studie waren mehr Patienten da mit einem höheren Risiko, mit einem höheren CHA2-Score als in der Relais-Studie. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Wir haben keinen Head-to-Head-Vergleich. Das ist die Blutungsrate. Das sind schwere Blutungen. Sie sehen das liegt bei 3%. Schwere Blutungen sind Blutungen wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Blutung wie eine Epistaxis, die zu einer Aufnahme im Spital oder zu einem Kontrollbesuch im Spital führt. Das sind also nicht unbedingt Blutungen, die jetzt lebensbedrohlich sind, sondern es sind Blutungen, die damit einer ärztlichen Intervention einhergehen. Und auch da sieht man, dass die Substanzen sicherlich nicht schlechter sind als Vitamin-K-Antagonisten. Für das Apixaban hat man sogar den Eindruck, dass es insgesamt ein Stückchen besser ist. Relevante Blutungen, das sind die intrazerebralen Blutungen, sind unter allen DOACs um die Hälfte niedriger als unter Vitamin-K-Antagonisten. Sie sehen bei der Dosis von 150 Milligramm, das ist die grüne Linie, im Vergleich zu Vitamin-K-Antagonisten, das ist die blaue Linie, nach 30 Monaten, also 2,5 Jahren, eine Reduktion der intrazerebralen Blutungen von knapp 2% auf 0,8% ungefähr. Das ist signifikant, das ist klinisch relevant. Sie sehen auch, dass eine etwas niedrigere Dosierung, nämlich mit 2x 110 Milligramm, das nicht wirklich weiter reduzieren kann. Also wir haben sehr, sehr sichere neue Antikoagulantien und das gilt auch für die anderen Substanzen. Das geht so weit, dass für das Apixaban in einer Dosierung von 2x 2,5 Milligramm im Verhindern von venösen Thromboembolien als Langzeitprophylaxe, das Blutungsrisiko sich nicht von Placebo unterscheidet. So gut sind diese neuen Substanzen. Wenn man sich zum Edoxaban als Beispiel bei 8.000 Patienten in der Studie anschaut, 8.000 Patienten, wie viele schwere Blutungen, wie viele tödliche Blutungen dabei waren und wie viele intrakranielle Blutungen dabei waren, dann war das für das Edoxaban bei 4.000 Patienten keine intrakranielle Blutung und 2 Das heißt unter 0,1% tödliche Blutungen. Da frage ich mich, wie viel wollen wir noch weiter optimieren? Es gibt von der FDA sehr gute Daten, die haben aus der Relay-Studie die Patienten genommen, wo man kurz vor der Blutung, vor der schweren Blutung einen Plasmaspiegel hatte und auch vorher oder nachher noch Werte hatte. Und was man sehr schön sehen konnte, ist, dass der Spiegel nicht vorhergesagt hat, ob jemand eine Blutung bekommt oder nicht. Das heißt eben auf die Frage, haben die Firmen irgendwo verdeckte Daten? Die haben sie nicht, die Zulassungsbehörden holen sich alle Daten. Wir haben keinen Hinweis dafür, dass der Plasmaspiegel sozusagen eine Blutung in dem Sinne vorhersagen kann, eine schwere. Woran liegt denn das? Wenn man sich anschaut, die Patienten mit einer schweren Blutung, die überhaupt mal eine Blutung hatten und die keine Blutung hatten, das sind 6.000 Patienten, das sind 7.000 bis 8.000 Patienten, die im Rahmen der Relay-Studie das Dabigatran bekommen haben. Und wenn man sich die Spiegel, den medianen Spiegel anschaut, so liegt es bei keiner Blutung bei 75, wenn sie irgendeine Blutung hatten, bei 88. Und wenn sie eine Blutung hatten, dann bei 116 liegt der durchschnittliche Spiegel. Jetzt denkt man, naja, das ist ja schon ein bisschen höher. Aber das große Problem ist, dass wenn man sich anschaut auf der rechten Seite, wo steht No Bleed, ganz unten steht die 10. und die 90. Perzentile. Das heißt, der Wert, wo 10 bis 90, also 80% der Werte innerhalb dieses Bereiches liegen. Und dann sieht man, dass der von 30 bis 175 liegt. Das heißt, die Patienten, die eine Blutung hatten, liegen exakt in dem Bereich drin, wo auch die Normalen liegen, sozusagen, die keine Blutung hatten. Wir können diese nicht identifizieren. Wir können unsere Risikopatienten nicht rausfiltern. Das ist unser Problem. Gerade Pradaxa war durch einen E-Mail-Verkehr in der Firma, der öffentlich gemacht worden ist, stark unter Kritik. Und die haben ihre Daten dahingehend nochmal praktisch genauer angeschaut. Wir wissen natürlich, dass mit steigender Konzentration das Blutungsrisiko ein Stückchen ansteigt. Und wir wissen natürlich auch, dass es eine Mindestmenge an Dabigatran-Spiegel erfordert, das ist auf der rechten Seite, ähnlich so wie mit dem Makomar, mit der INR, damit man tatsächlich eine Wirkung hat. Die sind hingegangen und haben all ihre Patienten nochmal praktisch sich angeschaut. Und das ist eine Kurve, die kennen sie schon vom Makomar. Das heißt, sie wissen auf der roten Seite, es ist der Anstieg der Blutungen. Das heißt, die Blutungen steigen natürlich mit dem Spiegel ein Stück an. Und die blaue Kurve zeigt, dass wenn man sehr wenig Konzentration hat, dann ist wahrscheinlich das Schlaganfallrisiko ein Stückchen höher. Aber es sinkt ab, aber es sinkt nicht weiter ab, wenn man noch höhere Werte hat. Das heißt, in der Schnittmenge, wo sich die beiden Kurven, liegt wahrscheinlich so das Optimum. Die sind dann hingegangen und haben versucht, anhand einer Formel dann zu berechnen, wie das ist. Ob man sozusagen identifizieren kann und für jeden einzelnen Patienten diesen Schnittpunkt vorhersagen kann. Und das haben sie gemacht. Und das hat nicht in der Art funktioniert. Warum ist das so? Das ist das, was sie in einem Briefwechsel dann letztlich auch gesagt haben. Es mag attraktiv erscheinen, diese Zielbereiche zu definieren und anhand des Spiegels die Werte zu adjustieren. Der Hauptgrund, warum die Zulassung nicht so ist, weil in der Relay-Studie kein Labormonitoring vorgesehen war. Jeder mögliche Nutzen einer Dosisadaption von Dabigatran auf dem Boden von retrospektiven Analysen ist spekulativ. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es gibt für Dabigatran keinen einheitlich zu definierenden Konzentrationsbereich, der für alle Patienten gilt. Weil Parameter wie Alter, Nierenfunktion, Aspirin-Begleittherapie, vorangehender Insult für den Outcome viel entscheidender sind als die eigentliche Plasmakonzentration. Und somit auch für die Assoziation zwischen dem Plasmaspiegel und dem Outcome. Und das ist ein Beispiel dafür, ist das Aspirin. Wenn Sie 30% der Patienten in der Relay-Studie haben, neben dem Vorhofflimmern meistens auch noch eine KAK und haben neben dem Makomar auch noch zusätzlich ein Aspirin bekommen. 30% der Patienten. Und diese Patienten, die hatten wirklich ein höheres Blutungsrisiko. Viel stärker beeinflusst als der Anstieg durch den Plasmaspiegel war die Frage, ob der Patient zusätzlich Aspirin kommt oder nicht. Da können Sie viel leichter das Blutungsrisiko modifizieren. Das heißt, welche Evidenz ist vorhanden? Ich habe das mal durchgestrichen. Wir haben keine Evidenz dafür, dass Laborkontrollen das Blutungsrisiko reduzieren, wenn man die Dosis adaptiert. Wir haben keine Studien, die zeigen, dass wir das Thromboembolie-Risiko senken können. Wir haben auch keine Studien, die zeigen, dass man Hochrisikopatienten jetzt schützen kann. Wir haben noch nicht mal Studien, die zeigen, dass es eine klare Assoziation gibt zwischen dem Plasmaspiegel und dem Thromboserisiko bzw. dem Blutungsrisiko. Wir haben auch keine Studien, die zeigen, dass die Compliance besser ist. Wie sind also daher die Empfehlungen? Das sind Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Die zeigen, dass man zu Therapiebeginn einmal praktisch eine Anamnese machen sollte, fragen, gucken, schauen sollte, ob der Patient ein Protonenpumpenhemmer hat. Aspirin ist eine wichtige Frage. Man sollte ein Basislabor machen, den Patienten aufklären, ihm eine Antikoagulationskarte ausstellen und ihn einen Folgetermin geben. Man sollte das wiederholen zum Zeitpunkt 1, 3 und 6, weil Compliance, gerade in der Primärprophylaxe, weil der Patient sagt, ich kriege ja keinen Schlaganfall, wenn ich Vorflimmern habe, etwas ganz Wichtiges sind. Das sollte man dann jährlich wiederholen. Patientengespräch steht im Vordergrund. Klar machen, wie wichtig die Einnahme ist. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es sind die Patienten mit Laborkontrollen bei einer Kreatinin von 15 bis 30 für die Faktor 10a-Inhibitoren und für das Dabigatran sollte bei Kreatinin-Clearance von 30 bis 60 beziehungsweise bei Patienten, die älter sind oder die fragil sind, die Kontrollen auch sechsmonatlich sein. Meine Konklusion ist relativ klar aufgrund der Daten. Wir wollen Sicherheit anstelle neuer Unsicherheit. Deswegen bitte keine Einführung von Labortests für die DOACs. Wir haben kaum dosisabhängige Wirksamkeit. Wir haben eine hohe therapeutische Breite und Sicherheit. Wir haben ein extrem niedriges Risiko für Medikamenteninteraktionen und wir haben ja auch Ausweichmedikamente, wenn wir uns fürchten davor. Wir haben keine dosisabhängigen Nebenwirkungen und wenn der Patient eine Nebenwirkung hat, wie eine Dyspepsie, kann ich ein Alternativpräparat geben. Wir können die Compliance nicht messen mit den Medikamenten. Es gibt keine Studien, die den Nutzen von Laborkontrollen belegen. Wir wissen null zu dem, wann wir Blutabnahme machen sollen, wie der richtige Konzentrationsbereich ist, wie wir die Dosis titrieren sollen. Wir haben viel zu große Schritte zwischen den Tabletten. Wie oft müssen wir messen? Wir haben Schwankungen und wir haben das Thema der Dosierungsverwechslungen durch den Patienten. Und von daher für mich ein ganz klares Nein.